Audio Now.
Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Deutschland verschläft die Digitalisierung. Das war, zumindest als wir den Podcast im Sommer 2019 gestartet hatten, ja so eine Aussage, eine Kernaussage, eine Kernfrage, die wir uns gestellt haben. Ist das wirklich so? Und so ziemlich alle Experten sagen, ja, das hat verschiedene Gründe.
Ganz großer Painpoint ist natürlich die öffentliche Verwaltung, also alles, was mit Behördengängen zu tun hat, egal ob Privatpersonen oder Unternehmen, können wir, glaube ich, alle nachfühlen. Nur so als Beispiel, eine Studie der Initiative D21 hat da eine Umfrage gemacht und da hieß es, fast die Hälfte der Befragten klagen über die komplizierte Abwicklung von Verwaltungsvorgängen und über die undurchschaubaren Strukturen. Ja, ich kann es auf jeden Fall nachfühlen. Aber es soll ja alles besser werden, das sagt unser Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Hören wir mal rein.
Wir werden viele Verwaltungsleistungen digital erleben im Laufe kurzer Zeit. Das ist auch notwendig, weil Deutschland hinterherhinkt und wir werden sowohl den Breitbandausbau, Glasfaserausbau und auch 5G im Mobilfunkbereich in Deutschland flächendeckend bekommen und gleichzeitig auch einen richtigen Digitalisierungsschub im Verwaltungsbereich. Ein Beispiel wird ein digitales ÖPNV-Ticket sein, andere Bereiche, digitale Kfz-Zulassung, anderes, all das wird kommen und wird unseren Alltag spürbar digitaler machen.
Herr Wissing verkauft das wie eine Revolution. Hoffen wir mal, dass Deutschland in dem Bereich endlich wettbewerbsfähig wird. Das Online-Zugangsgesetz besagt ja, dass bis Ende des Jahres 600 Verwaltungsleistungen online möglich sein müssen. Der Countdown läuft.
Ja, wir sind gespannt. Vor allem für Unternehmen und den Mittelstand wäre eine bessere Digitalisierung der Verwaltung essentiell. Aber es muss natürlich auch viel aus den Unternehmen selbst kommen. Eine repräsentative Telekom-Studie zeigt, mittelständische Unternehmen erreichen bei der Digitalisierung im Schnitt 59 von 100 Punkten. Das ist mehr als vorher, aber natürlich immer noch viel zu wenig.
Das Positive, 93% der Firmen wollen künftig weiter in digitale Projekte investieren und gerade in Krisenzeiten ist ja Innovation auch wichtig. Also geht es für die Mittelständler einmal um die Digitalisierung von Prozessen und Arbeitsweisen, aber auch um neue Geschäftsmodelle. Und darum geht es auch bei Edding. Ja, kennt jeder, hoffe ich, und unserer Gästin, die als Chief Digital Officer den Stifthersteller digitalisieren will.
Viel Spaß wie immer beim Durchhören und denkt daran, uns zu abonnieren und zu bewerten. Wir freuen uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Heute bei uns zu Gast Franzi Kühne. Einer ihrer vielen Titel im Moment ist Chief Digital Officer bei Edding. Hi Franzi, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Bei uns ist immer Tradition, dass wir einmal eine kurze Vorstellung machen. Also ich erzähle mal ein paar Zeilen über dich. Du warst mal die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland, bist aber immer noch Aufsichtsrätin, Gründerin und ehemalige Geschäftsführerin von TLGG, das ist eine Agentur für digitale Markenberatung und auch Unternehmensberatung, außerdem Bestseller-Autorin, wollen wir nicht verschweigen, des Buches Was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal, habe ich übrigens auch gelesen, fand ich sehr gut. Speakerin und seit Frühjahr dieses Jahres Chief Digital Officer von Edding. Zusammen mit, oh Gott, jetzt wird es ehrlich gesagt gemein, Wohntam. Ja, bitte.
Wohntam-Thema ist Miti.
Danke.
Er ist ja heute hier nicht dabei.
Ja, sorry, ist immer so gemein, aber...
Ja, Jobsharing, das ist auch nicht schlecht. Hatten wir auch schon hier im Podcast.
Aber dann steigen wir doch mal rein mit deinem Job bei Edding oder eurem Job bei Edding. Was digitalisiert ihr denn da? Die Stifte werden es ja nicht sein.
Die Stifte sind es nicht. Also bei Edding geht es darum, dass das gesamte Geschäftsmodell sich natürlich ändern muss, weil die Zeiten, wo die Menschen so die ganzen physischen Produkte im Büro genutzt haben, die ist eigentlich schon vor Corona abwärts gewesen. Und deswegen geht es darum, was können neue Produkte, seien es digitale oder auch analoge Produkte und Services, für Edding sein, die Edding darin begleiten, ein neues Geschäftsmodell zu finden in unterschiedlichen Bereichen. Und Edding, und das fand ich auch ziemlich spannend, ein Grund, warum ich mich für Edding entschieden habe, ist, dass die schon sehr viel ausprobieren seit Jahren. Also Edding hat ist natürlich im Bereich Tinte sehr kompetent und hat deswegen Tinte entwickelt zum Tätowieren. Hat ein Tattoo-Studio in Hamburg aufgebaut und hat sich auch mal im Bereich Nagellack ausprobiert. Und das sind so Anzeichen für mich gewesen, okay, da soll wirklich Veränderung passieren. Die suchen nach neuen, die probieren auch mal was aus, was dann auch nicht immer gelingen muss. Und das finde ich ist eine absolut super Voraussetzung, um sowas zu machen.
Jetzt bist du ja eher, wenn ich das mal sagen durfte, die Digitalfrau. So in dem Sinne, die Sachen, die du jetzt genannt hast, Tattoos oder Nagellack, ist ja eher das Analoge. Bist du da auch mit in dem Bereich dann tätig, dass auch die analogen Produkte voranzubringen, oder ist bei dir rein das digitale Thema?
Bei uns ist tatsächlich das digitale Thema aufgehangen. Also bei der CDO-Stelle laufen dann natürlich die ganzen internen Prozesse zusammen. Welche Tools nutzen wir? Wie sieht die ganze digitale Infrastruktur und IT aus, um dafür eben die Basis gelegt zu haben? Aber es schwappt natürlich auch in diesen Bereich rein New Work und wie arbeiten Menschen in der Zukunft zusammen, wo Edding natürlich eine Rolle spielen möchte. Edding hat nicht nur die Permanent-Marker, die man so kennt, sondern eben auch Lega Master gehört dazu, die so Whiteboards, Flipcharts und so weiter herstellen. Und wie kann man so dieses neue Denken von Arbeit in solche Produkte reinbringen und meinetwegen auch in Richtung Services denken?
Aber ist das was dich dann auch besonders gereizt hat, in so ein Unternehmen zu gehen, das ja schon über 60 Jahre auf dem Buckel hat? Weil so, man hätte dich ja jetzt so spontan vielleicht dann eher in eine Start-up-Ecke vielleicht auch mal verortet, dass du sagst, okay, da, oder ich gründe jetzt nochmal selbst ein eigenes Startup neben meiner Aufsichtsratstätigkeit. Also warum ausgerechnet Edding und dann auch noch tatsächlich, wie du ja auch schon gesagt hast, mit einem Geschäftsmodell, wo man eigentlich erdenken würde, analog zu unserer Branche wäre das dann die Printbranche, wo man denkt, ja, wer schreibt denn überhaupt noch?
Also ich bin 2020 bei TLGG raus und hatte tatsächlich keinen Plan und habe mir alles offen gelassen, was ich so machen könnte. Und da waren das alles, was du genannt hast, Optionen. Also in ein Startup zu gehen, selber nochmal was zu gründen, als Freelancerin zu arbeiten und so weiter. Was ich eigentlich ausgeschlossen hatte, ist in einen Konzern zu gehen. Und dann habe ich Per Ledermann getroffen, das ist der Vorstandsvorsitzende von Edding, gehört eben zur Gründerfamilie. Und er hat mich schon ziemlich überzeugt davon, dass Edding da sehr, sehr viel macht in diesem Bereich der Veränderung. Und ich finde Familienunternehmen so von außen betrachtet, also ich habe das immer sehr intensiv beobachtet und finde es wahnsinnig toll und faszinierend, dass dort so sehr wertebasiert gearbeitet wird, weil sie halt immer daran denken müssen, das muss für die nächste Generation auch noch weiter vererbt werden. Und das gepaart in dieser Kombination fand ich unglaublich spannend. Und das war dann auch der Hauptgrund, warum ich zu Edding gegangen bin.
Du hast jetzt schon darüber gesprochen, dass ihr überlegt, ja, ihr macht neue Geschäftsmodelle, also welche neuen Produkte kann man machen? Inwieweit geht es aber auch darum, Prozesse vielleicht auch zu digitalisieren? Weil ja, bei so einem Unternehmen, also es geht ja nicht nur darum, sag ich mal, was ihr bisher gemacht habt oder Edding bisher gemacht habt, in Einsen und Nullen zu übertragen, sondern Arbeitsweisen neu zu denken.
Wir hatten auch mal hier den Klett Verlag zum Beispiel, den Chef zu Gast, und der gesagt hat, wie massiv er dann doch durch das Internet, die hatten ja damals gemacht, diese Verbrauchertipps, die man einmal 14 Tage zugeschickt bekommt, in Hefter einheftet und dann abspeichern, dann kennst du ja. Und dann mussten die massiv oder wirklich radikal ihr Geschäftsmodell umdenken, weil die Redaktionsschluss in Zukunft war im Internet ja jederzeit. Jede Sekunde ist Redaktionsschluss. Nicht mehr 14 Tage, sondern die haben dann massiv umgestellt und weg von diesen Abheften hin ins Internet. Also ist das so ähnlich dann bei euch auch, so radikales Umdenken?
Radikales Umdenken, genau. Also so dieser ganze Prozess hat wahrscheinlich schon vor Jahren angefangen. Und wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, dann schafft man, glaube ich, nicht wirklich den Wandel. Das heißt, vor 2 Jahren hat Edding eine sehr, sehr große Transformation angestoßen und sich gesagt, okay, unser Geschäftsmodell ändert sich, wir müssen da was Neues finden, wir müssen neue Strukturen bauen im Unternehmen und alte Strukturen aufbrechen und die Zusammenarbeit hierarchiegetrieben und immer warten, dass von oben irgendwas runtergebetet wird, so funktioniert es auch nicht. Das heißt, wir müssen alle agil und selbst organisiert werden. Dieser Schritt war bei Edding sehr radikal und sehr groß. Das heißt, sie haben alles gleichzeitig angestoßen und alles gleichzeitig den Berg runtergekippt. Und das ist was, wo ich sage, das ist extrem mutig. Das ist auf der einen Seite ein super Zeichen, auf der anderen Seite sehr ambitioniert und sehr herausfordernd. Das heißt, man muss diese Transformation, wenn man wirklich alles gleichzeitig macht, extrem gut managen. Und das ist aber so ein Punkt, wo ich mir jetzt sage, so von außen sieht man das natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt so drin bin, merke ich jetzt genau diese Punkte, die eben in dieser Transformation nicht gut laufen, beziehungsweise wo man jetzt nochmal sagen muss, okay, wir haben das jetzt 2 Jahre ausprobiert, das funktioniert nicht, wir müssen uns da wieder verändern. Und bei unserer Zusammenarbeit geht es wahnsinnig viel darum, wie arbeiten wir zusammen, welches Mindset haben wir, und das betrifft natürlich alle Bereiche des Unternehmens, insbesondere die HR, die ein zentrales Instrument und ein zentraler Treiber von solchen Transformationsschritten sein muss. Also wie arbeiten Menschen zusammen, wie rekruten wir, welche Prozesse müssen wir umstellen, weil letztendlich dreht sich ja alles um die Menschen, die dort arbeiten. Das sind die Experten und Expertinnen, und die müssen enabled werden, sich wirklich frei zu entfalten und neu denken zu können, weil dieses Althergebrachte, so haben wir es schon immer gemacht, und diese Denke von vor 60 Jahren funktioniert eben nicht mehr.
Jetzt machst du ja Jobsharing. Und also ihr teilt euch die Stelle. Das wird ja Gott sei Dank immer moderner. Aber ich habe es auch schon bei Kapital gelesen, glaube ich, war es, wo du mal ein Interview gegeben hast. Oder ihr beide oder ihr drei mit dem CEO sogar. Und jetzt hast du ja schon ein paar Monate auf dem Buckel. Ist es jetzt eine versteckte Vollzeitstelle oder machst du wirklich 50%?
Ich mache noch nicht 50%. Das liegt zum einen daran, dass ich keine 50%-Stelle habe, sondern wenn man so im Jobsharing arbeitet, ist es immer ratsam, mindestens auf 60% zu gehen. Ich würde mittlerweile sogar allen Menschen raten, auf 70% zu gehen, weil man einfach sehr, sehr große Überschneidungen hat und ziemlich viel Abstimmungsbedarf untereinander. Und daher kommt ja auch der große Mehrwert von so Jobsharing-Positionen, die, wie du sagst, schon etabliertes Konzept sind, aber nicht auf Führungsebene. Also wirklich dann auch im Vorstand sich sowas zu teilen, ist in Deutschland nicht etabliert. Wir waren die Ersten, die das so gemacht haben und so gerade leben. Und da verstehe ich nicht, warum so viele Unternehmen den Mehrwert nicht erkennen, dass die Lösungen und die Gedanken schon durch zwei Köpfe gegangen sind und in einer Meinung kondensiert dabei rauskommen, dass das so viel Mehrwert hat. Und dass darüber hinausgeht, dass man meistens ja Müttern dann so eine Teilzeitstelle anbietet und die sich den Job teilen von Montag bis Mittwoch und Mittwoch bis Freitag. In diesem Konzept steckt so viel mehr, und ich muss gerade häufiger Fragen dazu beantworten und merke immer wieder, dass die Ängste, die damit verbunden sind, völlig unberechtigt sind. Also dieses, ja, dann wissen die Leute nicht, wo sie hingehen sollen und wen sie ansprechen sollen und so weiter. Oder man hat halt extremen Abstimmungsaufwand. Das stimmt so im Alltag nicht. Also davon, wie wir uns untereinander koordinieren, kriegt keiner und keine was mit, sondern das passiert unter uns und wir müssen uns da organisieren. Das heißt aber auch, du brauchst Leute, die extrem eigenverantwortlich arbeiten und da für sich selber so einen Weg finden. Das kannst du von außen nicht vorgeben. Und du brauchst halt Menschen, die miteinander wirklich klicken. Also rein auf Lebenslaufbasis Menschen zu matchen, funktioniert überhaupt nicht. Du musst da wirklich Leute haben, die gründen miteinander, so vergleiche ich es immer, und gründen ist wie verheiratet sein, also die müssen menschlich zusammenpassen.
Ja, und das passt ja bei euch, ihr habt ja auch schon GG zusammen gegründet und von daher
geht ihr. Aber dann hättest du es auch mit niemand anders machen können wahrscheinlich.
Oder? Ich habe im Recruiting-Prozess auch andere Bewerberinnen kennengelernt, und da war genau die Situation, dass es vom Lebenslauf hätte super gepasst, und ich dachte mir, oh cool, die kann genau die Sachen, die ich nicht kann, und die bringt die und die Skills mit, das habe ich nicht. Und dann habe ich aber so gemerkt, oh, das matcht menschlich nicht. Und für mich ist immer total wichtig, dass die Arbeit Spaß macht, dass das Spaß macht mit den Menschen, die ich um mich herum habe und wir so klicken. Und das ist für mich die Basis von Zusammenarbeit.
Du hast davor in der Antwort auch Recruiting angesprochen und gelesen, ihr habt mit Gen Z Talents, arbeitet ihr auch zusammen. Sucht ihr da vermehrt jetzt Leute auch zu verjüngen? Also, oder weißt du ungefähr, wie euer Durchschnittsalter ist bei Edding?
Durchschnittsalter wird um die 40 sein. Also das ist schon
jung.
Für mich
kommt aus einer Welt. Ja, gut, sie kommt aus einer Startup-Welt.
Ja, genau.
Wo Ende 20 wir arbeiten in einem Konzern. Ja.
Und deswegen ist es so, also es wird so Mitte 40 sein, aber wir müssen uns natürlich da in dem Bereich aufbauen und junge Leute in das Unternehmen bringen. Edding ist schon wahnsinnig stark in dem Ausbildungsbereich, auch seit Jahren. Und wir haben eine Fluktuation von 1,5%. Das heißt, die Leute, wenn sie da anfangen, bleiben auch da. Auch wieder Vorteile, Nachteile, die sind total committed, und Edding hat so eine Kultur, die sehr, sehr inklusiv ist und sehr warmherzig. Was aber auch den Nachteil hat, dass Menschen teilweise noch nie was anderes gesehen haben und da den Vergleich nicht haben, wie es bei anderen Unternehmen läuft oder so die Außensicht teilweise fehlt. Also all solche Sachen haben immer Vor- und Nachteile.
Braucht ihr auch so technische visierte Leute wie Programmierer oder ähnliches? Ist das bei euch ein großes Thema? Braucht ihr?
Wir haben eine IT-Abteilung. Edding arbeitet mit Systemen, die natürlich die großen Systeme sind, aber auch selbst zusammengebaute Systeme. Und da ist eine große IT-Abteilung und Digital Consultants, die dann dieses, was in der IT entwickelt wird und welche Trends es gibt, dann in die Organisation reinbringen als Botinnen in dem Sinne.
Es gab 2018 mal eine Überschrift, in der Brigitte Frenzi-Kühne die einzige Aufsichtsrätin, die Fanpost bekommt. Bekommst du immer noch Fanpost?
Ja, ich bekomme immer noch Fanpost und freue mich da echt drüber, weil so dieses ganze im Aufsichtsrat sein, sehr präsent sein in diesem Bereich Frauen in Führung und da Führung voranbringen und so Role Model sein, das mache ich ja nicht, weil mir das so Spaß macht, auf Bühnen zu stehen, überhaupt nicht. Also ich habe Riesenprobleme damit gehabt, vor Menschen zu sprechen, auf großen Bühnen zu stehen und bin immer rot geworden und habe solche Situationen vermieden. Also ich musste da sehr meinen inneren Schweinehund überwinden, aber ich mache das, weil ich jungen Frauen zeigen möchte, hey, man muss nicht immer so angepasst sein und in Systeme passen, um halt Karriere machen zu können. Und deswegen freut mich das immer sehr, wenn ich da Menschen inspiriere und da auch bei manchen Sachen, Inhalten, die ich so mache, auch Fanpost von Männern kommt. Und das ist toll.
Wer macht das? Wie ist das bei Edding? Du hast ja gesagt mal, du gehst in kein Unternehmen, wo der Vorstand und Aufsichtsrat auch mehrheitlich mit Männern besetzt wäre. Ist ja nicht bei Edding. Ich habe gesehen, glaube ich, 2 oder 3 Frauen habt ihr im Aufsichtsrat, ne?
Also so ein Diversitätsproblem sehe ich da nicht. Ich habe mir natürlich auch angeguckt, wie sieht die Führungsstruktur des Management-Teams aus. Und das ist relativ ausgeglichen. Deswegen, so Diversität ist nicht unser Hauptproblem, weil mir würde es auch keinen Spaß machen, in einem System zu arbeiten, wo nur Männer an der Spitze sind oder im Management-Team. Ich möchte ja mit Frauen und mit diversen Leuten zusammenarbeiten. Klar.
Ich würde jetzt mal unterstellen, wir leben im Groben in einer ähnlichen Bubble. Das heißt, du wirst auch bei Social Media oder über andere Medien mehr oder weniger jeden Tag Menschen wie dich sehen, die sich für dieses Thema Diversität einsetzen. Na, da gibt es ja eine ganze Menge, ja, von Anahita Esmaizadeh oder Verena Pauster oder T-Gen oder du zum Beispiel. Wie viel, und wenn man das so sieht, dann würde man denken, ist ja alles toppi, ne? Du schüttelst schon den Kopf, also wie viel Arbeit liegt da noch vor uns, also wie lange müsst ihr da noch dran arbeiten oder wir alle?
Ach ja, das ist eine gute Frage und klar befinde ich mich in dieser Bubble und kriege auch ganz viel mit, was die anderen Frauen da so Tolles machen und sehe das aber als absolute Notwendigkeit, weil wenn ich dann in Unternehmen reingehe und dort Vorträge halte oder in Diskussionsrunden mit drin stecke, merke ich ja, wie verkopft und versteinert dieses Denken dort ist. Und die Allbright-Stiftung hat es ermittelt, 120 Jahre würden wir noch brauchen, ehe annähernde Gleichberechtigung ist, wenn wir in dem Tempo weitermachen wie die letzten Jahrzehnte. Aber es gibt ja Hoffnung und da halte ich mich natürlich auch dran fest, denn das Veränderungstempo hat in den letzten Jahren schon zugenommen durch so Sachen wie die Quote in den Aufsichtsräten oder in den Vorständen. Und die Prognose sieht jetzt nicht mehr ganz so schlecht aus, aber wir müssen da schon noch ein paar Jahre, und ich sage bewusst Jahre und nicht Jahrzehnte, weil ich habe Töchter, die heranwachsen und bald in die Arbeitswelt kommen. Deswegen möchte ich, dass es nur noch ein paar Jahre dauert.
Ich muss trotzdem noch mal fragen, Veränderung, gerade dieses analoge Produkt Stifte, welche Chance siehst du, dass das in Zukunft auch noch gibt? Du hast ja auch mit New York und welche Schlagwörter wir da immer haben, dass wir dachten, wir könnten die ganze Welt mal verändern, alles digital machen. Wir haben digitale Notizbücher und auch Mindmaps, alles digital. Wozu braucht es eigentlich noch Stifte? Also ich hätte da auch erwartet, dass wir wegkommen von Flipcharts und irgendwelchen Präsentationen, wo dann so Zettel-Post-its angeklippt werden und dann schreibt doch alle mal auf. Aber das ist beileibe nicht passiert, ne? Also die Leute wollen immer noch irgendwas anfassen, oder?
Und das ist auch gut so. Also ich bin totale Verfechterin davon, dass es eine hybride Arbeitsform braucht und dass Menschen sich im echten Leben treffen und nicht alles virtuell und digital passiert. Also ich habe hier noch mein Notizbuch und schreibe da mit Stift rein, weil das einen anderen Prozess anstößt im Gehirn, wie ich über Sachen nachdenke. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass alles digital wird, sondern es wird eine Mischung. Und gerade in solchen Bereichen wie, wie gestalten wir Workshops, welche digitalen Tools nutzen wir da, da wird sich auf jeden Fall was tun. Aber es wird sich nie ändern, dass Menschen im echten Leben, in echten Räumen zusammenkommen, weil das sehe ich nicht. Also ich habe es so, diese Erfahrung, die ich jetzt über die Corona-Jahre gemacht habe, es ersetzt einfach nicht dieses echte Zusammenkommen, wenn du Menschen nur virtuell triffst, egal in welcher Form, egal über welche Form.
Könnte mir auch vorstellen, könnte man nicht das so machen, dass der Edding dann, wenn man dann da einen Workshop macht und malt dann tolle Sachen da, dass die schon automatisch über die Bewegung dann irgendwann digital vorliegen nach dem Workshop. Dann brauche ich das nicht mehr abfotografieren, wie oft wir die Dinger dann abfotografiert haben. Das könnte doch der Edding schon selbst machen, oder?
Ja, oder die Oberfläche, auf der oder der so. Edding dann schreibt. Absolut, na klar. Und sowas gibt es natürlich auch schon. Bei Edding geht es gerade mehr darum, wie zum Beispiel Workshop-Methoden aussehen könnten. Also wir haben eine Firma, die heißt Playroom. Und Playroom beschäftigt sich sehr damit, wie sehen neue, innovative Workshop-Formate aus? Wie kann diese Leinwand und die Visualisierung dann eben funktionieren, einzahlend auf das Ergebnis, was man haben möchte? Also in solche Richtungen zu denken und das dann eben digital und mit digitalen Services zu verknüpfen, ist absolut was, natürlich. Mhm.
Wie viel mehr Druck habt ihr jetzt oder Erfolgsdruck dadurch, dass wir uns ja jetzt leider in einer Krise befinden? Also muss dann der Digitalisierungsprozess, also alles, was dazugehört, noch schneller funktionieren oder darf man sich davon dann nicht treiben lassen? Weil am Ende braucht es das ja wahrscheinlich, um zu überleben vielleicht sogar.
Ich glaube, ganz viele Unternehmen, auch wenn sie es nicht immer offen sagen, sind natürlich gerade da dran, zu gucken, okay, wo kann ich meine Kosten einsparen, wo kann ich reduzieren, welche Ineffizienzen habe ich und wie komme ich durch diese noch unsichere Zeit, die jetzt ansteht. Und ich glaube, ganz viele Unternehmen sind gerade genau in dieser Phase und das erhöht natürlich den Druck, jetzt da handeln zu müssen. Aber wir haben es ja auch bei Corona gesehen, auf einmal gab es auch einen positiven Beschleuniger in Dingen, die seit Jahren nicht angefasst worden sind, wie zum Beispiel das Zusammenarbeiten auf virtuellem Weg und das Auflösen von tradierten Arbeitsmodellen, dass auch das wieder eine Chance sein könnte. Und so würde ich auch gerne auf diese Krisen gucken und die als Chance begreifen, auch wenn der Druck natürlich wahnsinnig hoch ist.
Und wie siehst du dann die Arbeit der neuen Bundesregierung auch? Also gerade, sie haben nicht alles verschuldet, natürlich nicht, aber in Sachen Digitalisierung habe ich viel mehr erwartet. Da ist, finde ich, viel zu wenig gekommen. Wir haben ein bisschen was, aber wenn man all die Diskussionen, Grundsteuererklärung ist das beste Beispiel jetzt, was die Menschen alle draußen, das gibt es alles als Daten und die kriegen das nicht gebacken. Wir können auch immer wieder die Begründung, wir können den Leuten nicht direkt helfen, da wo sie, weil wir kennen sie nicht, wir haben nicht digitalisiert, wir können den Leuten nicht Geld überweisen, weil wir nicht mal die Daten von denen haben. Also wie siehst du da die Arbeit der Regierung in Sachen Digitalisierung?
Du beschreibst es sehr, sehr schön anhand von Beispielen, die sich auf alle Bereiche übertragen lassen. Also wo Deutschland im Bereich Digitalisierung steht und da sage ich immer, Deutschland ist nicht nur im Bereich Diversität, sondern auch im Bereich Digitalisierung absolutes Entwicklungsland. Das liegt auf der Hand. In dem Bereich Infrastruktur, in dem Bereich Bildung, in dem Bereich IT, in diesen Ministerien. Und ich glaube, dass es nicht schlau war, kein Digitalministerium zu machen. Das hätte dem den nötigen Schwung verpasst, denn wir haben den Digitalpakt, der wird nur zu einem Bruchteil abgerufen, weil Menschen überhaupt nicht wissen, wie sie dort rankommen. Menschen wissen nicht, was sie mit dem Geld dann machen können, weil sie gar nicht ausgebildet sind. Und all diese Hürden müssen wirklich fokussiert angegangen werden. Und deswegen denke ich, ist das die einzige Lösung.
Aber dann siehst du das Defizit vor allem auch auf staatlicher Seite, also auf Verwaltung etc., also alles, was irgendwie mit Bund, mit Ländern, Kommunen zu tun hat. Oder würdest du sagen, Unternehmen, Mittelstand ist da schon besser drauf oder gibt es da auch noch?
Das muss unbedingt ein Zusammenspiel sein zwischen Politik und Wirtschaft. Also die Wirtschaft muss in ihren Kreisen vorangehen und da Vorreiter sein und auch die Weichen stellen und den Druck erhöhen auf die Politik. Und genauso muss es in der Politik passieren, dass einfach der Druck von der Gesellschaft höher wird, damit dort ins Handeln gegangen werden kann. Und das bedingt sich, also es ist ein Dreieck, was sich immer wieder bedingt und wo alle ihren Schritt gehen müssen. Und letztendlich ist es auch ganz viel, was machen die einzelnen Menschen? Also wenn man jetzt auf die Gesellschaft guckt und auf auch da die vielschichtigen Probleme, die wir haben, kann jeder einzelne Mensch einen Teil dazu beitragen, was zu verändern.
Ja, wann geht dann die Franzi Kühne in die Politik? Wir haben das schon Verena Pauster, glaube ich, gefragt und Stefanie zu Guttenberg. Also es sind schon mal zwei, die vielleicht irgendwann Politik machen würden. Du noch, dann.
Nee, genau. Also ich hoffe sehr auf Verena Pauster. Für mich ist es ausgeschlossen. Und es ist jetzt mit so einer Radikalität, wie ich gesagt habe, ich gehe niemals in Konzern. Und jetzt bin ich bei Edding. Deswegen, also nee, aber Politik, dieses Umfeld, und ich war gestern auf dem Politik-Award und da wurden PolitikerInnen geehrt für ihren Job und dass sie sich täglich in das reinbegeben. Und das ist wirklich nochmal von allen Seiten komplett anderer Druck. Und auch so diese Bedingungen, die dort herrschen, das möchte ich für mich nicht. Also ich würde da nicht glücklich werden und deswegen kann ich das ausschließen.
Ja, das muss man, glaube ich, auch immer sagen, weil wer will da schon tauschen, ne? Wenn man beim Draufdreschen immer mal dran denken, dass das kein einfacher Job ist. Mhm. Du hast das Buch geschrieben, habe ich schon gesagt. Was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal, was war so die schlimmste Frage und wirst du sie immer noch gefragt?
So Fragen nach Klamotten und so weiter kriege ich nicht mehr gestellt. Und wenn es so um so ganz wirkliche, merkwürdige Frauenfragen geht, dann entschuldigen sich die Journalisten und Journalistinnen zumindest vorher. Aber die krasseste Frage, und das ist mir erst in den Interviews mit den Männern klar geworden, als ich vor Joe Keser saß, und der ist ja so ein gestandener Manager, der sehr viel Macht in sich ausstrahlt. Und ihn dann zu fragen, Herr Keser, wurden Sie in Ihrer Position als Vorstandsvorsitzender von Siemens eigentlich immer ernst genommen? Da dachte ich mir, wow, das fühlt sich gerade total strange an, das zu fragen, warum fragen Leute mich das? Und auch da wieder eine ganz surreale Situation gestern auf dem Politik Award, als moderiert worden ist, wurde Annalena Baerbock das auf der Bühne gefragt, ob sie in dieser G7-Runde sich ernst genommen fühlt. Und ich dachte, Mann, wir sind doch schon einen Schritt weiter. Das ist immer noch nicht in den Köpfen drin, dass, dass sowas einfach nicht mehr gefragt werden sollte.
Ja gut, beim Thema Rassismus haben wir ja ähnliche Sachen, ne? Dass der immer wieder dieser latente Rassismus und viele sagen, ich bin ja nicht Rassist und machen es dann doch täglich. Genau. Ne? Aber genau.
Ja. Das wird man ja schon nochmal sagen dürfen.
Oh. Ja, genau.
Ja. Was, ich meine das so, ja nicht, aber.
Was war letztens, was dürft ihr Frauen sagen? Nicht so ungefähr, du siehst heute gut aus, sondern du hast halt gute, schöne Schuhe an oder so. Also es war so ein bisschen verwaschen dann, aber das gibt es auch alles im Netz zu hören, zu lesen. Ja, letzte Frage.
Genau, wir haben immer eine Schulnotenfrage. Da fragen wir einmal, ja, sehr gut bis ungenügend, jetzt immer in dem Fachbereich des jeweiligen Gastes. Jetzt bei dir, Edding, bewerten wir jetzt ein bisschen zu einfach, sage ich mal. Ja. Aber dann vielleicht mal insgesamt, wenn du es unterteilst, so Digitalisierung in Deutschland, also oder Richtung Transformation, wenn du jetzt so auf Mittelstand schaust, wenn du das überblicken kannst, welche Note würdest du dem Ganzen geben? Wenn ich jetzt nach Start gefragt hätte, kann ich mir die Note vorstellen.
Eine 4 ist ja immer ausreichend und deswegen muss ich leider unter die 4 gehen und gehe auf 5. 5 ist mangelhaft. Ja. 6 ist ungenügend, genau. Also ich gehe auf mangelhaft, nicht auf ungenügend, aber der Mittelstand in Deutschland sollte viel, viel stärker sich zusammentun und Banden bilden, voneinander lernen, Dinge ausprobieren und auch da wieder viel, viel schneller sein.
Sagt Franzi, Dankeschön.
Dankeschön.
Sehr gern.
Audio Now.